Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des 1-Stunde-Freiheit-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute extrem spannende Themen mitgebracht. Ich habe nämlich etwas verkauft. Was? Das werden wir dir noch verraten im Laufe der Sendung. Dann haben wir den Fed-Zinsentscheid. Wir haben den neuen Fed-Chef, der seit heute früh, wir nehmen das am Freitag auf, nur für den Zeitstempel, feststeht. Wir haben Gold-Silber zwischen FOMO und Panik. Wir haben die Big-Tech-Earnings am Programm. Und wir haben Breakout-Trade, einen, den ich mitgebracht habe, plus das Thema seltene Erden. Also vollgepackt, jetzt Hörer, und wenn du noch was mitgebracht hast, dann wäre es erstens eine Überraschung und zweitens cool. Aber lassen wir das einmal dahingestellt. Bevor wir durchstarten, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an etwas beteiligt sind oder wenn wir etwas verkauft haben, dann sagen wir es selbstverständlich hier dazu. Wir sind aber prinzipiell an allen Underlyings beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World zum Beispiel. Und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe verkauft, das machen wir ganz am Ende. Machen wir zuerst, würde ich sagen, ja, wir müssen den Spannungsbogen hochhalten. Ja, den Spannungsbogen hochhalten. Machen wir zuerst doch den Fed-Zinsentscheid. Wenig überraschend kam herein, dass die Zinsen gleich bleiben. Wenig überraschend war auch das, was Jerome Powell gesagt hat. Der Markt hat de facto gar nicht darauf reagiert. Es war eigentlich alles absehbar. Hast du einen Take zu der ganzen Geschichte?
Nein, ich würde das genauso interpretieren wie du. Also es war absehbar, keine großen Überraschungen. Es war genau damit zu rechnen. Wir prognostizieren genau das, glaube ich, am halben Jahr schon. Also ich habe ja auch immer gesagt, dass ich mit keiner Zinssenkung mehr rechne in der Amtszeit von Jerome Powell. Wobei jetzt dieser schwache Dollar ihn unter Druck bringen könnte, da eventuell doch nochmal zu senken. Derzeit schaut es aber nicht danach aus. Also alles im Rahmen.
Schauen wir uns das vielleicht ganz kurz bei Polymarket an, weil das Fatwatch-Tool gerade nicht so will, wie ich will. Das geht gerade nicht zumindest. Ja, ist noch immer gestört. Aber schauen wir uns den Polymarket an und da sehen wir, dass wir jetzt im März mit 91%iger Wahrscheinlichkeit keinerlei Zinssenkungen haben werden. Im April sieht es dann folgendermaßen aus, da sind noch 78% auf keinerlei Veränderung und der Juni, das wäre dann Jerome Powells letzte Sitzung, da ist es dann schon ein bisschen zwiegespalten, da könnte er sich vielleicht nochmal mit einer Zinssenkung verabschieden. Mal abwarten, ob es tatsächlich so kommt. Was tippst du? Macht er noch eine oder macht er keine?
Also nein, Standard, ein Basisszenario Stand heute ist, dass er keine macht. Das sage ich seit Dezember oder schon länger eigentlich, dass keine mehr kommt von seiner Seite. Außer es passiert irgendwas Gravierendes und das ist genau das, was Polymarket einpreist. Bis Juni kann viel passieren in der Welt. Wenn der Dollar um 60% abstürzt, dann wird es Zinssenkungen geben. Also brauchen wir gar nicht diskutieren. Oder wenn die Rezession eintritt etc. Sowas kann natürlich, ist in den Karten. Stand heute, wenn alles so weiterläuft, wie es derzeit läuft, dann würde ich mit keiner Zinssenkung rechnen, weil es makroökonomisch keinen Sinn ergeben wird.
Also, absolut, ja. Ja. Die Inflation ist weiterhin hoch, der Arbeitsmarkt stabilisiert sich ein wenig, würde ich sagen. Ja. Ansonsten tut sich nicht besonders viel. Also ich sehe ehrlich auch keinen Grund da, ja. Absolut. Genau.
Gut, dann lass uns. Wie gesagt, wahrscheinlich wird irgendein Ereignis kommen bis Juni, was dann zu Zinssenkungen führen wird. Also das ist schon auch eher wahrscheinlich.
Ja, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit 1. Januar 2026 sind wir mit dem Eine Stunde Freiheit Projekt am Start. 750 Mitglieder waren nach einem Monat, also Anfang Februar, schon dabei. Du fehlst vielleicht noch und warum das ein Fehler ist, das will ich dir kurz in ein paar Sekunden erklären. Denn auf Eine Stunde Freiheit findest du nicht nur 40 plus Experten, die dich beraten, die dir Dinge beantworten, Fragen beantworten und vieles, vieles mehr. Die Content dort liefern und diesen Content dort auch einstellen, der sehr, sehr wertvoll ist. Die Live-Seminare und Live-Workshops geben, deren Aufzeichnung du dir 14 Tage lang ansehen kannst. Und du hast ein riesiges Netzwerk von 750 Mitgliedern, mit denen du dich vernetzen kannst. Plus, wir starten jetzt mit Community-Projekten, zum Beispiel mit unserem Community-Portfolio, das wir uns ansehen, aber auch mit Indikatoren und KI-Projekten. Also du versäumst einiges. Das alles kannst du jetzt austesten und dir die Einschreibgebühr von sagenhaften 797 Euro ersparen. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir in den Shownotes. Auf jeden Fall kannst du es jetzt austesten, jederzeit kündbar, jederzeit wieder aussteigbar und das alles für den geringen Betrag von 30 Euro im Monat. Also einfach reinschauen in die Eine Stunde Freiheit Community. Du versäumst da einiges. Sei dabei. Ich freue mich auf dich.
Wäre das für uns zum Beispiel?
Tja, wie gesagt, eine Rezession oder weiß ich nicht, ob wir einen Kriegseintritt haben, was mit Iran ist und so weiter, das werden wir später eh nochmal diskutieren. Ja. Gibt einige Dinge, die dafür sprechen würden, dass man dann an der Zinsschraube dreht.
Sehr gut. Dann lass uns doch übergehen zum nächsten spannenden Thema, nämlich wir haben seit heute früh den neuen Fed-Chef und das war doch für mich zumindest ein bisschen überraschend. Ich hätte mit dem BlackRock-Guy gerechnet, der ist es aber dann doch nicht geworden, sondern Kevin Warsh, wenn ich ihn richtig ausspreche, also W-A-R-S-H. Kevin Warsh ist in Finanzkreisen bekannt, er war schon von 2006 bis 2011 Mitglied des Gouverneursrats der Fed, damals von George W. Bush ernannt und war damals das jüngste Mitglied der Geschichte der Institution, hat also seine Wurzeln tief in der Wall Street, war es ein ehemaliger Morgan Stanley Guy und ja, bei der Wahl seiner Frau hat er es auch nicht so schlecht ausgesucht. Estée Lauder Erbin Shane Lauder ist nämlich seine liebe Frau. Ja, ich habe so ein bisschen nachrecherchiert mit Gemini, also mit KI, wie er so tickt. Er ist sehr marktorientiert, er gilt als jemand, der die Sprache der Märkte spricht und auch die Psychologie der Wall Street versteht. Klar, als ehemaliger Banker ist das logisch. Er ist ein Kritiker der alten Schule, also er hat die Fed unter Powell oft für ihre Trägheit kritisiert und das muss man ja sagen, das stimmt ja auch teilweise, weil er ist too late, ja, manchmal gewesen, das ist einfach so. Die Frage ist nur, ob too early nicht schlechter ist als too late, aber das werden wir dann in der nächsten Periode unter Walsh herausfinden. Und er fordert mehr Transparenz und eine modernere Kommunikation. Bin ich auch schon gespannt, was das dann heißen wird am Ende des Tages, weil eigentlich an Transparenz kann man jetzt Paul nicht viel vorwerfen, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja, zur Loyalität und Unabhängigkeit. Trump nennt ihn als eine Besetzung aus dem Zentralregister, was für eine hohe persönliche Wertschätzung spricht. Offensichtlich ist das so ein Sprichwort in den USA. Gleichzeitig hat Walsh in der Vergangenheit stets die Bedeutung der Unabhängigkeit der Fed betont. Und ein Punkt, der unter Trump halt kritisch beäugt wird, weil der will ja die Fed am liebsten ja institutionalisieren, würde ich mal sagen. Definitiv. Genau, und was kann man erwarten? Was mich überrascht hat in der Recherche, und du sagst das selber, er ist eigentlich ein Hawk, also ein Falke. Während der Finanzkrise 2008 und danach war er oft besorgt über die lockere Geldpolitik und warnte frühzeitig vor Inflation. Er plädiert traditionell eher für eine kleinere Fed-Bilanz. Aktuell allerdings scheint er, und das könnte strategisch sein, eher dovish zu sein. Um Trumps Unterstützung zu gewinnen, hat Walsh signalisiert, dass er die Ansicht des US-Präsidenten teilt, die Zinsen seien aktuell zu hoch. Er hat zuletzt öffentlich für Zinssenkungen sich ausgesprochen und das Fazit finde ich sehr, sehr nett von Gemini. Er ist ein Hawk im Schafspelz. Die Märkte sehen als jemand, der zwar Zinsen senken will, um Trump zu gefallen, aber gleichzeitig die Liquidität verknappen möchte, um die Bilanz der Fed abzubauen. Das heißt, also mich würde mal interessieren, wie siehst du das? Kann man die Zinsen senken und gleichzeitig die Liquidität abbauen? Schwierig, oder?
Es ist halt irgendwie ein Tanz auf der Rasiermesserklinge, denke ich. Wenn du die Zinsen senkst, hast du halt inflationäre Tendenzen wieder, Inflationsschübe. Und da dann eine Fettbilanz abzubauen, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Man kann das natürlich probieren. Wie du richtig gesagt hast, er war halt M&A-Banker bei Morgan Stanley. Er ist auch Berater von Stanley Druckenmiller. Druckenmiller ist ja eine Institution am Kapitalmarkt. Dementsprechend, wenn der Stanley Druckenmiller berät, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass der den Daumen direkt am Markt hat. Für mich ist er auch ein Hawk. Er hat 2009 hat er vor Inflation gewarnt, die dann nie entstanden ist. Das hat er halt falsch interpretiert bei 9,5% Arbeitslosigkeit damals. Generell ist er aber ein Hawk, das stimmt schon. Für mich passt halt das irgendwie noch nicht ganz zusammen. Ich habe es jetzt auch erst in der Früh erfahren, ich habe das noch nicht genau recherchieren können. Aber für mich ist es erstens eine Überraschung, dass es er wird, weil ich ihm nicht, Trump nicht zugetraut hätte, dass er einen Hawk dahinsetzt. Warum der seine Meinung jetzt auf einmal ändert und sagt, die Zinsen sind zu hoch, was sie meiner Ansicht nach nicht sind, verstehe ich halt auch nicht. Also für mich ist das nicht ganz schlüssig. Und für mich kann es, ich werde es jetzt ad hoc ohne weitere Recherche so beurteilt, dass ich gesagt habe, Trump braucht irgendjemanden, den er dort hinsetzt, dass er nicht die komplette Credibility von der Fed verliert. Weil wenn er da jetzt Bessent hingesetzt hätte, dann weiß jeder, dass wir mit sinkenden Zinsen weitergemacht hätten, wahrscheinlich weitere Balance Sheet Expansion und ja, hochinflationäres Szenario. Also ich denke, dass er da einfach jetzt jemanden hinsetzen muss, um nicht komplett die Glaubwürdigkeit der Fed zu verlieren.
Ja, da traust du ihm viel zu. Ich glaube, dass das eher der Druck von außen ist, vor allem aus der eigenen Partei, der ihn dazu verleiht.
Das mag ja sein, aber ich
Aber wie gesagt, ich finde die Entscheidung sehr, sehr eigenartig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus seinem Willen geschehen ist. Ich hätte jetzt auch einen Scott Bessent dort nicht gesehen. Da hätten die anderen Fed-Gouverneure wahrscheinlich öfters blaue Augen gehabt. Das hätte er wahrscheinlich auch nicht wollen. aber das wäre ein ganz neuer Begriff für Dotplot dann gewesen. Aber gut, lassen wir das. Auf jeden Fall, ich sehe es halt schon so, dass er ein bisschen in der Zwickmühle steckt, dass er natürlich die Fed auch stabilisieren muss, klarerweise. Und dass das definitiv viel Druck von außen da war, da jetzt jemanden hinzusetzen, der ihm wahrscheinlich nicht als hörig gilt. Wobei, so genau kann man es gar nicht sagen. Aber wenn er, wie du sagst, Stanley Druckenmiller berät, dann ist er gut beraten. Aber wer ist Stanley Druckenmiller? Ich darf dich beraten. Das ist mir viel mehr wert. Das war ein schöner Schritt.
Ja, absolut. Du solltest öfter an der Zinsschraube drehen, da wäre ich auch dafür.
Sir Stanley Druckenmiller von der Austria.
Absolut, ja. Ja, mach genauso. Geh nach Amerika und mach Karriere. Ich bin auf dich am Squatten. Auf dich am Squatten.
I think a spider. Na, passt alles. Ja. Alles gut.
Sehr gut.
Okay, nein, hast du dem was? Ich glaube, wir müssen abwarten, denke ich. Er ist jetzt mal nominiert. Ich nehme an, das wird durchgehen. Ich sehe zumindest nichts, was das hindern sollte. Und ja, mal abwarten, was da jetzt kommt. Ja.
Ja, vielleicht kann der Jerome Powell dann auch abdanken. Also er könnte ja als Fed Governor noch weiterbleiben, glaube ich, über ein Jahr oder so. Aber vielleicht kann er da jetzt ruhig dann zurücktreten, wenn er sieht, okay, er setzt einen vermeintlichen Hawk da ein als neuen Chef. Keine Ahnung, wir werden es mit der Zeit sehen.
Ja, also wenn ich Jerome Powell wäre, würde ich mir das nicht antun. Aber das liegt natürlich an ihm, klarerweise. Ja, definitiv. Gut, ja, dann lass uns rübergehen zu deinem Lieblingsthema, Dominik. Gold und Silber. Ich habe es tituliert als zwischen FOMO und Panik und da, genau das trifft es, glaube ich, ganz gut im Moment. Wir haben heute, schauen wir mal live auf die Märkte, damit wir da jetzt kein Blödsinn reden und wir auch gleich einen Zeitstempel im Bild haben. Wir sehen hier, dass wir heute gerade Freitag, 30. Jänner, 16.03 Uhr, wir haben ein Minus von 14% bei Silber, wir haben ein Minus von 6,36% bei Gold. Ja, wir haben schon öfters von einer Korrektur gesprochen in der Vergangenheit. Das heißt, für uns beide ist das nichts Überraschendes. Natürlich ein starker US-Dollar verteuert auch die Edelmetalle klarerweise für ausländische Käufer. Das löst Verkaufsdrucks aus. Investoren nehmen Gewinne mit. Ich habe es auch immer schon so erklärt, dass jetzt natürlich in dem Anstieg viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, die bei 100 Dollar Silber oder bei 5000 Dollar Gold eingestiegen sind und die jetzt natürlich schneller den Finger wieder am Verkaufsknopf haben, klarerweise. Wir haben Riesenanstiege gesehen, fahnenartige Anstiege, die halt jetzt einfach so abverkauft werden. Ja, und wenn das jetzt tatsächlich auch sein sollte, dass dieser Wash da ein Hawk sein soll und die Zinsen eher auf lange Sicht erhöhen wird, ist das natürlich auch alles andere als gut für Edelmetalle. Also ich glaube, dass es diese Mischung ist. Bist du da bei mir oder fehlt noch irgendwie eine Begründung?
Nicht ganz. Also ich würde diese Entscheidung vom Fed-Governor würde ich da jetzt nicht so reinrechnen. Am Ende ist es ein Sammelsurium und die plausibelste Erklärung, es gibt jetzt kein Ereignis, wo man hin pinpointen kann und sagen, genau das war schuld. Es ist halt, wenn du parabolische Entwicklungen hast, was wir bei den Edelmetallen gesehen haben über die letzten Wochen, und jetzt der Jänner war ja unglaublich, also historisch, muss man echt sagen, und dass da jetzt mal ein Kieselstein ins Getriebe kommt, dass man dann um 10-20% bereinigen, da braucht sich wirklich keiner wundern. Wir beide haben es öfter in den Podcasts gesagt, wie in meiner WhatsApp-Gruppe haben wir beide letzte Woche da sogar noch einmal die Trommel gerührt und haben gesagt, also passt auf, wir werden da jetzt schärfere Korrekturen oder höhere Volatilität auf jeden Fall, habe ich gesagt, werden wir sehen. Und da hat es dann ein paar Stimmen gegeben, die gesagt haben, warum bist du jetzt so bearish auf einmal, lass uns feiern. Und da habe ich gesagt, ja, aber es gibt viele Investoren, ihr seid schon lange dabei, aber es gibt viele Investoren, die jetzt erst in den Markt reinkommen. Ja. Und die typischen Indikatoren, mein Telefon war letzte Woche, ist heiß gelaufen und habe fünfmal am Tag die Frage bekommen, jetzt noch in HYC einzusteigen, nach dem 1000. Prozentpunkt Rendite. Und da habe ich einfach gesagt, alle, die jetzt einsteigen müssen, wissen, dass wir in einer parabolischen Bewegung irgendwann einen Rücksetzer bekommen, was ganz normal und ganz gesund ist in einem Bullenmarkt. Aber dass man dann auf 30-40% Verlusten auf einmal sitzt, das halten dann die wenigsten aus. Also einen Bullenmarkt zu bespielen, ist nicht einfach auf ein Fahrrad steigen und einen geraden Weg entlang zu fahren. Da gibt's Ups and Downs und scharfe Korrekturen. Und dann nicht abgeschüttelt zu werden, ist halt die Kunst, beziehungsweise das eventuell zu hedgen, ist dann wieder aktives Management, was die wenigsten schaffen. Und genau, man muss halt wissen, dass man auch auf dem Weg nach oben immer wieder Setbacks bekommt. Für mich sind es Kaufchancen.
Absolut. Also wir sind ja bei Silber. Lass mich nochmal schauen oder ich blende es vielleicht ein, damit auch die auf YouTube Zuschauer das sehen. Ich habe das Fibonacci Retracement jetzt mal angelegt. Also die erste Unterstützungszone größere wäre das 38er, das bei roundabout $93-94 liegt. Wir stehen im Moment bei 98,5. Die $100 natürlich immer eine psychologisch wichtige Marke. Das 61er, wenn wir da runterkommen werden, wäre bei 75. Und ab da würde ich dann nochmal ganz groß zuschlagen. Da kommt auch der Encore V-Web rauf. Das sieht man hier in blau eingezeichnet. Vom letzten Zwischentief, von dem ich auch das Fibonacci Retracement aus weggemessen habe. Insofern wäre 75 für mich doch die ganz große Nachkaufzone. Du hast ja schon ein bisschen was nachgelegt jetzt.
Ich habe jetzt eine erste Tranche gekauft, genau. Kurz laufende First Majestic Calls mit einer Spekulation auf die Earnings Mitte Februar und langlaufende Calls auf andere Aktien. Ich möchte es nicht alles disclosen, weil es meinen Premium-Abonnenten natürlich gehört, was ich da kaufe. Aber ich spekuliere natürlich, dass wir Mitte Februar mit First Majestic, dass wir da eine massive Expansion der Cashflows sehen und dementsprechend die Aktie das auch gutieren wird und aufwerten wird. Für mich auch kein Zufall, dass wir da jetzt am Ende des Monats korrigieren. Es laufen die Kontrakte aus, es ist First Notice Day, es muss physisch angedient werden etc. Da macht es natürlich für viele Marktteilnehmer Sinn, wenn diese Werte tiefer stehen und nicht auf All-Time-Highs, logischerweise. Ja. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber das ist natürlich, sagen wir mal so, wenn du mit 250 auf der Autobahn mit einem Motorrad fährst und dann wirft halt irgendeinen Kieselstein auf die Autobahn, dann kann es halt schnell hässlich werden und dann sieht man solche Abverkäufe. Was das initiale Event war, ist für mich auch nicht wirklich relevant. Ich habe auf den Rücksetzer gewartet und ich sammle das ein, was alle loswerden wollen. Also mich stört es jetzt überhaupt nicht. Ich versuche das wirklich in so einem Bullmarkt als Value Investor zu sehen, Benjamin Graham, Warren Buffett mäßig. Und wenn ich mir die Cashflows anschaue, und ich habe das ja analysiert in den Aktien, dass eine First Majestic jetzt zum Beispiel bei $35 die Unze Cashflows ausgewiesen hat im letzten Quartal und dass heute wahrscheinlich verkaufen sie eine Unze um im Schnitt 80, 90 oder 100 Euro, wahrscheinlich eher 80 bis 90, aber egal, um Minimum das Doppelte, dann sind die Cashflows einfach höher und man kann dann wirklich mit Margen rechnen von über 50%. Ich sage immer wieder, die größten Margen hat die Softwarebranche mit 50%, 45%, aber jetzt sind es die Minenaktien mit 75% teilweise als Margen und dementsprechend drucken die Geld und sind für mich aus Value-Perspektive günstiger bewertet als vor einem Quartal und dementsprechend für mich noch mehr ein Kauf als vorher.
Okay, absolut. Sehe ich ähnlich. Disclosure hier, wir sind beide in First Majestic investiert und du bist in HYMC investiert. Da bin ich in der Fahnenstange schon raus, schon vor längerer Zeit. Leider.
Gratulation.
Aber ja, so ist das. Naja.
Ja, du hast ja gute Gewinne gemacht.
Ja, gute Gewinne auf jeden Fall. Ein bisschen was habe ich auch versäumt, von den letzten Anstieg habe ich versäumt, aber das ist nichts Dramatisches, wie du sagst. Ja. Aber, und das spielt auch noch hinein, du hast jetzt die Earnings angesprochen, das ist der eine Effekt. Wir haben aber natürlich auch die Geopolitik, die sehr, sehr bald wieder Gold zumindest, aber natürlich auch Silber dann im Windschatten nach oben gehen lassen wird. Du hast das vorher schon angesprochen, Dominik, wir haben anhaltende Risiken, USA, Iran, Venezuela ist noch nicht ganz verdaut, Grönland ist auch noch nicht ganz verdaut. Im Nahen Osten wird es auch wieder immer wieder dramatisch mit Wortmeldungen zumindest vorerst. Also ja, es überwiegt kurzfristig jetzt natürlich der überkaufte Markt wahrscheinlich auch und die Gewinnmitnahmen und die Volatilität zeigt das auch momentan, aber die Unsicherheiten, die können wieder steigen und ja, damit können wir eigentlich fast rechnen, würde man sagen. Du hast vorher den Iran angesprochen, ich kann kurz die Poly Markets aufrufen vom Iran und ich blende sie ganz kurz ein. Also die Invasion US, also der genaue Wortlaut ist US strikes Iran by. Also sie müssen nicht in eine Invasion machen, sondern einfach nur, so wie ich das interpretiere, Bomben hinschicken. Ja. Man sieht schön, dass wir momentan beim 30. Januar, also heute bei 4% stehen, morgen 10%, übermorgen 15% und dann geht es so langsam hinauf und so wirklich interessant wird es dann erst beim 13. Februar mit 45% Wahrscheinlichkeit, aber eher erst Ende Februar mit 63, 67 und 75% Wahrscheinlichkeit. Ja. Das Einzige, was sehr, sehr auffällig ist, dass wahnsinnig viel Geld am 31. drinnen liegt, nämlich 30 Millionen US-Dollar. Das ist halt sehr, sehr auffällig für mich. Aber ansonsten ist das auch der Deck, den du hast, wenn wir vorher kurz geplaudert, du sagst auch, es wird dieses Wochenende nicht passieren.
Nein, also ich gehe davon aus, dass dieses Wochenende zu früh ist. Ich gehe im Primärszenario trotzdem davon aus, dass es passieren wird. Es wird für mich geostrategisch auch Sinn machen. nicht wegen dem Iran speziell, sondern weil man dann eben auch die Ölreserven, die man jetzt aus Venezuela abgezogen hat, beziehungsweise in Beschlag genommen hat, dann aufwerten würden. Also wenn die Straße von Hormuz sperrt, was unweigerlich der Fall wäre, wenn der Iran attackiert wäre, dann gehen die Ölpreise nach oben. Das ist so und das war bis jetzt immer so. Dementsprechend hätten die USA da einen gut aufgewertet mit den Ölreserven, die sie da abgezogen haben. Ich denke aber, dass es zuerst Grönland-Deal braucht. Also es ein Grönland-Deal würde da meiner Ansicht nach torpediert werden, wenn sie das jetzt dieses Wochenende durchziehen. Wobei sich die EU ja auch schon mit Sanktionen jetzt gegen den Iran gestellt hat. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass man zuerst primär den Grönland-Deal unter Dach und Fach bringt. Das dauert jetzt eventuell 2 Wochen. Wenn das geklärt ist, glaube ich, dann in der 3. Woche oder so, dass da die Chancen steigen. Außer es passiert jetzt noch wieder irgendwas anderes, was man heute nicht am Schirm hat. Aber ich gehe davon aus, dass es in einem Monat, also in 4 Wochen irgendwann so weit sein könnte. Ja. Ich habe auf jeden Fall Hedges hochgezogen. Ich habe Put-Optionen nachgekauft bis in den Mai hinaus und ja, mal schauen.
Ja gut, ja, also das ist definitiv wichtig. Ich glaube halt, dass er schon mit Vorsicht agieren muss, weil China wird sich das nicht gefallen lassen, nach Venezuela, der Iran ja auch Öllieferant für China und dann noch Grönland. Also irgendwann werden die Chinesen dann wahrscheinlich auch sagen, und jetzt ist gut, mein Freund, sonst schnappen wir uns Taiwan und du wirst da durch die Finger schauen. Also ich weiß ja nicht, was da im Hintergrund, und ich hoffe es sehr, dass die Diplomaten im Hintergrund da fleißig miteinander reden, aber wenn das nicht der Fall ist, und dann könnte es wirklich schnell sehr kritisch werden und dann haben wir wirklich einen VIX 200 wahrscheinlich, wenn China mal auf Taiwan losgeht, dann könnte es sehr, sehr schnell sehr kritisch werden. Ja.
Also ich wünsche es mir nicht. VIX 200, natürlich wegen der Welt nicht für mein Depot, wäre das ultra fantastisch.
Ja, ist so, ja, definitiv. Sehe ich genauso, ja. Was wir noch haben, was wenige am Schirm haben, ist der Government-Shutdown, der sich androht. Da ist ja wieder die ICE im Gespräch, diese Fremdenpolizei. Und auch da habe ich einen Polymarket mitgebracht. Offensichtlich geht man momentan davon aus, wenn einer kommt, dass er sehr kurz dauert. Also 1+D 77%. Ich weiß nicht, was das Plus da heißen soll, aber 14+D 7% eigentlich nur Wahrscheinlichkeit.
Das ist 13 oder mehr Tage heißt das. 1 oder mehr Tage, 2 oder mehr Tage.
Ja schon, aber 1 oder mehr Tage ist ja dann, wenn es über einen Tag geht, ist 77% Wahrscheinlichkeit. Das ist ja relativ einfach, oder?
Ach so.
Ja. Oder ist das 1 bis 3 und ab 3 zählt dann 3? Aber gut, wie auch immer, ist egal. Aber also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es ein kurzer wird momentan.
Ja, es gibt ja auch schon die ersten Einigungen, habe ich gelesen, unter der Hand. Also es spricht alles für einen sehr, sehr kurzen Shutdown. Alles andere kann man sich derzeit, glaube ich, auch nicht leisten, wenn man in den Iran rein will und dann wird das Militär nicht bezahlt. Also, ja.
Eine
Wobei sind Militärausgaben, sind die nicht ausgenommen, die Militärausgaben?
Ich weiß gar nicht, aber kann durchaus sein. Ja. Einen Tipp habe ich noch für jemanden, der am Wochenende Fahrt ist und der doch glaubt, dass der Iran möglicherweise angegriffen wird. Es gibt ja den Pentagon Pizza Index und der schnalzt immer in die Höhe, wenn dann tatsächlich was passiert, weil dann sind die Pizza-Bestellungen im Pentagon in der Regel sehr, sehr hoch und wie du hier siehst, nothing ever happens. Also momentan ist man da im grünen Bereich sozusagen. Wenn die Pizza-Bestellungen dann steigen in ungewöhnlichem Ausmaß, ja, dann passiert meistens was in der Nähe vom Pentagon. Wir haben vorher schon gemutmaßt, warum die CIA das nicht abdreht oder warum das nicht abgedreht wird. Aber es würde ja für einen fremden Geheimdienst schon reichen, wenn er sich in eine Pizzeria reinsetzt und die Boten zählt. Also ich glaube, dass es eigentlich egal wäre. Ja,
mich wundert es halt, dass diese Daten frei verfügbar sind, also dass man das nicht irgendwie faked oder was auch immer. Aber ja, wir. Dann würde ich halt woanders bestellen. Keine Ahnung, oder ich baue die Küche aus oder es gibt so viele mögliche Wege.
Naja, wie auch immer. Pizza, der Amerikaner, liebstes Essen, wahrscheinlich nicht so einfach. Ja. Okay, dann hätten wir das eigentlich auch durch. Lass uns weitergehen zu den Earnings. Oder hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Okay. Earnings. Gehen wir es ganz kurz durch. Die Big Techs haben ja wieder ein paar ihre Earnings präsentiert und das hat ja gestern durchaus für einen Kursrutsch im SPX und auch im Nasdaq gesorgt. Fangen wir es aber der Reihe nach an. Tesla, oder der Reihe nach, so wie es ich aufgeschrieben habe hier. Tesla, positive Effekte, starkes Wachstum im Energiestorage-Segment, plus 130% year over year. AI und Robotaxi Vision, ja, von dem redet er ja schon die ganze Zeit, von Full Self-Driving, wann auch immer es kommen wird. 2020 2026 wird auf jeden Fall ein höheres Volumen erwartet da. Negative Effekte sind auf jeden Fall, dass die Elektrovehikel, also die Elektrofahrzeuge, unter den Erwartungen blieben, -1% year over year. Margenrückgang massiv um 16,4% in der Automotive-Branche und man hat halt hohe CapEx für die AI. Ich habe jetzt gelesen, dass er zwei Modelle von Tesla einstellen werden, um dort die Roboter zu produzieren. Also zwei Fabriken werden einfach umgebaut. Auch das spricht dafür, dass das Tesla-Fahrzeuggeschäft sehr schwächelt. Genau, dann haben wir Meta. Rekord-Ad-Revenue, 26% plus. Effiziente AI-Tools für Werbung scheinen da voll zuzuschlagen. Nutzerwachstum ist nach wie vor da, wobei bei Meta weiß man das nie genau, wie viele da fake sind und wie viele nicht. Auch eine starke Guidance für 2026. Aktie hat plus 8-10% gemacht. Ich weiß es gar nicht, können wir nachher schauen. Aber es werden natürlich, und davon haben wir auch schon oft gesprochen, Dominik, die CapEx gesteigert auf 64-72 Milliarden US-Dollar für AI-Infrastructure, also komplett irre. Regulatorische Risiken EU und China werden genannt und die Abhängigkeit vom Werbemarkt natürlich. Das heißt, eine Rezession würde Meta mittlerweile sehr stark treffen. Ja. 64-72 Milliarden, du hast vorher den Kopf geschüttelt. Was ist dein Gedanke dazu?
Verrückt, mehr sage ich nicht. Also ich finde es einfach nur verrückt, weil das Geld derzeit mit den Applikationen nicht hineinkommt. Das ist einfach so. Ich sehe den Mehrwert heute nicht. Man muss dem Markt noch ein, zwei Jahre geben, aber ich finde es zu früh.
Ich sehe den das Problem, das ich habe, ist, ich sehe den Mehrwert in der Chip-Laufzeit nicht. Ja, also ich sehe, dass das mit dieser Chip-Laufzeit, dass man das jemals wieder reinspielt, nicht sehen und dann musst du ja wieder investieren und dann kann das irgendwann kommen. Man macht das jetzt eigentlich nur, um nicht abgehängt zu werden, wobei ich bin mittlerweile der ziemlich festen Überzeugung, ich habe auch Apple wirklich am Kaufschirm, die müssen aber noch ein bisschen entgegenkommen mir, aber zu denen kommen wir gleich noch, weil die meiner Meinung nach extrem profitieren könnten, wenn sie es halbwegs schlau machen in Zukunft. Ja. Aber gut, andere Geschichte. Microsoft, Azure-Wachstum 31% plus, AI-Wachstum 62% plus, Office und LinkedIn bleibt stabil bei plus 10-15%. Die langfristige AI-Dominanz wird betont. Negative Effekte, die Cloud-Guidance enttäuscht, 24-26% Wachstum, nur noch 28% waren erwartet worden. Das ist schon ein Orga-Rückgang. Die Aktie ist darauf, glaube ich, 10% gestern gefallen. Das hat sich dann aber wieder am Abend erholt, ich weiß es gar nicht mehr. Und auch hier, hohe CapEx, 80 Milliarden US-Dollar, ist natürlich auch absoluter Wahnsinn. Ja. So, und dann kommen wir zu Apple, letzte. Und dann darfst du gleich zu allem was sagen, Dominik. Positive Effekte, Service Revenue 14% plus, 73% Marge auf das Service Revenue, absolut geil. iPhone-Verkäufe stabil, AI-Features, Apple Intelligence hyped. Wobei der Name Apple Intelligence passt nicht. Das ist noch, also Siri ist noch immer Strunzdumm, aber vielleicht kommt sie irgendwann. Die Aktie ist leicht, muss man dann schauen, heute weiß ich gar nicht. Gestern nachbörslich war sie ganz leicht im Plus, dann ist wieder gefallen. Heute ist sie minus 0,19, also fast gleichbleibend. Und ja, Hardware-Wachstum nur 4%, aber das geht halbwegs und Guidance ist sehr konservativ für das nächste Q1 gewesen. Das hat die super ein bisschen verhagelt. Also das die größten Earnings bisher. Was ist deine Meinung?
Ja, die CapEx durch die Bahn, eine absolute Wand. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Das ist für mich halt, wie du richtig gesagt hast, mit der Chip-Laufzeit und so, mit den Ausgaben, ich sehe den Revenue dahinter nicht. Man muss es machen, um in diesem Race nicht abgehängt zu werden. Aber ich sehe auch immer mehr den Trade, den du da schon lange, lange ansprichst mit Apple. Finde ich echt toll. Amazon hat jetzt noch 50 Milliarden Investment in ChatGPT, wie heißt es? OpenAI, genau, announced. Ja, ich bin einfach sprachlos, was da an Geld rausgepulvert wird. Keine Frage, es ist die Zukunftstechnologie. Ich bin da halt nur bei der Lassant Curve beziehungsweise beim Garten Hype Cycle und ich sehe da eine überzogene Erwartungen auf uns zukommen, beziehungsweise ich glaube, dass wir da am Höhepunkt der überzogenen Erwartungen sind und das wird sich abbauen, korrigieren nach unten, so wie es 2000 war. Und natürlich wird KI und AI und etc. und das wird alles die Welt verändern, genauso wie es das Internet dann getan hat, aber es sind überzogene Erwartungen.
Ja. Ich habe, während du geplaudert hast, die CapEx von Apple recherchiert. Willst du mal raten?
Na, sag.
2,37 Milliarden Dollar. Also ja. 80-90 gegen 2,37. Operativer Cashflow 53,9 Milliarden, also Rekordwert. Also sie könnten auch 50 aus dem Cashflow reinhauen. Aber das ist halt für mich der gravierende Unterschied. Und wenn ihr das jetzt wirklich...
Das ist schon sehr smart, muss man sagen. Also
aus der Not heraus smart, glaube ich schon. Und ich bilde dennoch da vielleicht ganz kurz nochmal einen Bildschirm. Also mein Nachkaufslimit ist so an der blauen Anchored VWAP-Kurve. Also wenn mir der nochmal gegeben werden sollte, das ist momentan so bei 231. Da sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Dann wäre das schon sehr, sehr stark. Also da würde ich ihn gern noch einmal zurückhaben. Kann auch bei 240 dann sein, wenn das jetzt weiter wachsen sollte. Aber mal schauen. Also ein bisschen Rückgang will ich noch haben. Dann wäre es schon sehr, sehr geil. Auch wenn man das schon dazu sagen muss, es könnte sich hier so ein bisschen eine Schulterkopf-Schulterformation herausbilden. Also charttechnisch wäre es halt, aber das wäre dann wirklich ein fundamentaler Kauf über mehrere Jahre und jetzt weniger über ein paar Monate oder Wochen. Ja. Also wirklich geil. Apple, mal schauen. Vielleicht haben die wirklich den Trigger gefunden. Ja. Gut. Ansonsten hätte ich noch einen Breakout-Trade mitgebracht, Dominik, wenn du magst. Und dann.
Ja, zeig her. Show me.
Show me. Also pass auf. Der Hintergrund, ich zeige mal den Chart. Der Hintergrund ist Zoom Communications. Ja? Und wir haben hier...
Sehr schöner Chart, ich kenne ihn.
Ja, du kennst ihn, wir haben auch schon drüber geplaudert. Also wir haben hier, wenn ich es mal, ich gehe besser in den Wochenchart, weil das ist eine ewig lange Bodenbildungsphase. Also wir sind ewig, man muss sich vorstellen, da bei $60 kam man raus, wir waren dann teilweise unterm IPO-Preis, haben uns aber da eigentlich seit August 22 bis jetzt Anfang 26 in dieser Bodenbildungsphase gefunden. Und wenn man jetzt in den Tageschart geht, dann sieht man, dass wir jetzt einen Ausbruch mit enorm hohen Volumen haben. Ich habe dann natürlich recherchiert, woher kommt so ein Ausbruch ins Nichts hinein. Es waren per se keine News von Zoom, sondern es war ein Analyst, der nämlich tiefer gegraben hat und der bemerkt hat, dass Zoom seit 2023 eine 51 Millionen US-Dollar Investition in Anthropic gemacht hat. Also das ist dieses KI-Startup, das jetzt an die Börse soll. Und laut Analysten könnte das bei einem momentanen, man weiß es nicht genau, wie sehr sie diluted wurden, das heißt Anthropic hatte noch ein paar Finanzierungsrunden gemacht, da weiß man nicht, hat Zoom die mitgemacht oder hat die nicht mitgemacht, das wird nicht genau reportet. Es wird aber davon ausgegangen, dass sie ungefähr 1% halten können, vielleicht sogar 1,2%. Und das würde bedeuten, dass das eine Marketbewertung hätte von 2 bis 4 Milliarden US-Dollar, allein diese Bewertung an Anthropic. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Zoom selbst eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden hat, ist das natürlich was definitiv reinspielt. Und da kann man momentan meiner Meinung nach sehr gut ausspringen. Plus das Business von Zoom ist eigentlich recht stabil. Es ist jetzt nicht das große Wachstumsthema mehr, das definitiv nicht. Also die Wachstumsfantasien sind raus, aber es spielt Gewinne ein, es spielt Cashflows ein, es ist eigentlich alles relativ stabil, ich habe es mir ein bisschen angesehen und ich bin schon drinnen mit einem Pull-Call-Spread, Disclaimer, also ich bin in dieser Aktie schon drinnen, wenn das jetzt langsam auf die $90 und da waren wir gestern schon ganz kurz, aber wenn es langsam zurückkommen sollte, was im Moment der Eindruck mehr ist, dann werde ich bei $90 wahrscheinlich eine erste Aktienposition beim Rücksetzer aufbauen, also definitiv spannend für mich.
Ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass ich da absolut deiner Meinung bin. Fundamental, absolute gute Scores. Technisch macht Sinn und mit dieser Anthropic Stake-Bewertung. Es macht sehr, sehr vieles Sinn. Plus der Hype-Cycle ist vorbei. Wir sind in einer Akkumulationsphase. Also finde ich einen super Trade.
Sehr gut. Dankeschön. Sehr lieb.
Darfst auch super. Mal gelobt werden.
Ja, wunderbar. Ja, also wer sowas des Öfteren sehen will, wir werden das auch ab und zu natürlich auf eine Stunde Freiheit posten in den einzelnen Hubs und werden das auch reinschmeißen. Wer noch dabei sein will und ganz schnell ist und diese Podcast-Folge übrigens sehr zeitnah hört, der kann das noch tun. Und zwar haben wir noch bis Sonntag, 23.59 Uhr, unsere 3-Monats-Aktion um 1 Euro laufen. Also wenn du auf eine-stunde-freiheit.com gehst und dort den Code Freiheit in Großbuchstaben eingibst, dann kannst du dieses Angebot dir noch ganz schnell sichern. Kommt mit Sicherheit nie wieder. So viel können wir versprechen. Gut. Dann habe ich, bevor ich meinen Verkauf mitgebracht habe, noch das Thema seltene Erden mitgebracht. Da bist du mehr der Experte, da würde ich dich gerne ein bisschen interviewen dazu. Wir haben ja beim Thema seltene Erden diesen gemeinsamen Preismechanismus, den jetzt der sozusagen international auch ausgefahren werden sollten. Also, dass man wirklich es den Unternehmen einfach macht, nach seltenen Erden zu suchen, indem man einfach sagt, der garantierte Mindestpreis ist im Moment $110 pro Kilogramm für irgendeiner seltenen Erde. Ich spreche das jetzt lieber gar nicht aus, sonst gibt es Probleme. Wie stehst du dazu, zu diesem Thema? Es ist ja auch sehr, sehr politisch. Also Donald Trump hat mal gesagt, es kommt doch nicht, jetzt kommt es wieder, jetzt versucht man das international zu etablieren. Was ist dein Take drauf?
Es hat da einen riesen Missverständnis gegeben bei Reuters. Reuters hat das missinterpretiert mit diesem Floor, mit diesen Zahlungen, hat das zuerst reportet, dass es so kommt und dann zurückgezogen, dass es nicht so kommt und dann wieder revidiert, dass es doch so kommt. Das war ein Reuters-Problem. Und jetzt, da hat es einen riesigen Shitstorm bei Reuters sogar gegeben, weil man gesagt hat, die letzte gute Newsquelle ist jetzt auch schon Schrott mittlerweile. Gibt's da, zumindest so lautet der Shitstorm. Seltene Erden werden unter anderem, also sie sind einmal sehr, sehr gehypt, es ist sehr, sehr viel Hype da drin. Es hat aber auch seine Berechtigung, weil es halt wichtig ist für so viele verschiedene Dinge. Dementsprechend, und das sage ich ja immer, das ist die Basis dieses geopolitischen Trades, ist halt einfach, dass du die Rohstoffversorgung sicherstellen musst. Und dementsprechend hat das alles Rückenwind, deshalb investiere ich so stark in Rohstoffe derzeit, weil eben der Grundstein einer jeglichen gesellschaftlichen Wohlstandssituation ist einfach die Verfügbarkeit von günstigen Rohstoffen. Und dementsprechend sehe ich auch uns da weiter anhaltend in einem Rohstoff-Superzyklus. Da gehören aber nicht nur seltene Erden dazu, genauso Kupfer und genauso die Edelmetalle und auch Aluminium und andere Dinge. Aber seltene Erden ist halt ein großes Thema wegen China.
Ja, absolut. Also der Vorteil wäre natürlich, dass man sich die Abhängigkeit von China schon langsam vom Hals schafft. Der Nachteil ist halt so politische Eingriffe meistens nicht besonders gut sind in die Marktwirtschaften. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber wir haben ja zwei Werte auf der Watchlist, die wir jetzt hier auch nicht großartig announcen. Ich meine, einen wird wahrscheinlich jeder kennen. Der zweite ist auch ein spannender. Auch da kann man auf einer Stunde Freiheit beziehungsweise bei dem Substack mehr nachlesen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Wert. Es gibt auch ein paar australische, die ganz interessant sind. Also du hast ja die alle auf deiner Watchlist. Mega spannend und man kann da vielleicht, ist meiner Meinung nach ein riskanter Zock, aber man kann da durchaus, das wäre für mich eine pure Spekulation jetzt natürlich, dass das noch einmal ordentlich nach oben geht. Kann man durchaus vorstellen, dass sich das noch mal um 50, 60, 70% nach oben bewegt.
Also es gibt schon, wo man sagen muss, es gibt sehr, sehr viele Rohstoffe, die noch nicht gelaufen sind, die jetzt dann langsam anspringen. Edelmetalle sind natürlich schon gut gelaufen, braucht man gar nicht diskutieren. Da ist das CFV in dem Bullenmarkt jetzt ein anderes als in Werten, die noch nicht ausgebrochen sind. Aber generell Uran ist super interessant, noch immer nach wie vor. Es wird spätestens in 2 Jahren ein riesiges Energieproblem geben, wenn man diese ganzen Rechenzentren wirklich online bringen möchte, die man heute baut. Dann ist der Flaschenhals ist einfach die Energie. Das ist absoluter Fakt. Es wird mehr Energie benötigt und dafür muss man sorgen. Jedes Kernkraftwerk, das in Betrieb geht, muss 2 bis 5 Jahre Brennstoff vorhalten, bevor es in Betrieb gehen darf. Das ist eine absolute Nachfrage, die da auf den Markt kommt. Die Chinesen bauen, glaube ich, 52 Reaktoren, die USA auch 30. Also da kommt eine Uran-Nachfrage auf den Markt, die so derzeit nicht bedienbar ist. Das Ganze wird natürlich elektrifiziert gehören. Das heißt, Kupfer ist auch auf Holzheimheit, nicht ohne Grund. Also da braucht es sehr, sehr viele Rohstoffe, um das, was wir da vorhaben, auch wirklich zu realisieren.
Absolut. Und da vor allem, da spricht man dann halt auch von langfristiger Investition auf jeden Fall bei Kupfer.
Natürlich. Also das sind keine Trades, die man dann als Swing Trade für 2 Wochen mitnimmt. Ja. Das sind Investitionen in jetzt sehr niedrig bewertete Werte, wo man sagt, in den nächsten 5 Jahren hat das wahnsinnige Ausblickschancen. Also das ist ein Investment, kein Trade.
Absolut. Super. Hast du dem Thema seltene Erden noch was hinzuzufügen?
Nein, also man wird das auf sich zukommen lassen müssen. Das ist auch nichts, was morgen explodiert, aber das wird definitiv noch gute Gewinne abwerfen, ja, meiner Ansicht nach.
Absolut, absolut. So, dann habe ich eine Aktie verkauft. Ich habe es dir geschrieben sogar. Ich habe es offiziell in Herrn Zörer geschrieben. Jetzt kann man natürlich leicht sagen, der Mangold redet Blödsinn, aber ich habe es in Herrn Zörer geschrieben. Und zwar,
ich kann das bestätigen.
Stillwater. Und zwar, weil du dir immer auf die Schultern klopfst und du bist das Zörakel, jetzt bin ich das Mangorakel. Ja, schau dir das an. Schau dir das an, wo ich verkauft habe. Ja,
an der Mongorakel. Besser nicht aus auf Mongorakel.
An der gelben Linie. Also ich habe das Alltime High, ich habe das Hoch da knapp verpasst. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Aktie weiter steigt, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich habe nicht meinen ganzen Stake verkauft, ich habe 20% von Sibanye-Stillwater verkauft an besagtem Donnerstag, Mittwoch war es, Mittwoch. Und ja, das ist definitiv mal für mich ein wichtiger Punkt gewesen, gar nicht, und ich möchte das auch besonders hervorstreichen und besonders erwähnen, weil ich an das Unternehmen nicht mehr glaube, sondern weil die Variante Bobert einfach schon zu groß war. Ich habe zeitgleich ja, da habe ich dir auch geschrieben, $5 Call-Optionen gehabt, die ich jetzt ausgeübt habe. Also das heißt, das Stake ist nach wie vor sehr hoch und ich muss da einfach ein bisschen was abgeben, um den wieder ins rechte Licht in meinem Depot zu rücken. Aber das war's auch.
Also ein bisschen ein Luxusproblem in deinem Depot, ha?
Ja, es macht schade da nicht. Ein bisschen Luxusproblem und ich brauche ein bisschen Cashflow für die Top-Performer-Aktie 2026, nämlich PayPal. Also es wird definitiv so sein.
Was hast du für CRV auf dem Trade?
Ich habe es gerade aufgemacht, 14,3.
14,3, Gratulation, 14,3 du alter Sniper.
Also mit der Aktie sind es 14,3, sogar ein wenig drunter, der $5 Call ist noch ein wenig drunter, also da ist es wahrscheinlich 20 oder so, ja. Also schon cool, ja, definitiv.
Ja, haben wir kurz gekauft nach der ersten Edelmetall-Masterclass, ne?
Absolut, ja. Also definitiv ein super, super Trade. Auch das übrigens ein Ausbruchstrade gewesen. Sieht man nur nicht mehr so. Aber da definitiv.
Der verschwindet ja heute.
Der verschwindet heute schon, aber da definitiv Ausbruch mit hohem Volumen. Und das war mein Einstiegsszenario. Also ich bin ja gar nicht
dabei.
Ich
will umschalten wieder.
Achso, Entschuldige, yes, yes, no. Genau. So. Also da Ausbruch mit hohem Volumen, hier sieht man es schön, und das war mein Einstiegsszenario und ich habe wirklich den Stop auf das letzte Swing tief gelegt und da macht natürlich Swing Trading dann Spaß. Es war jetzt nicht alles als Swing Trade gedacht, es war schon ein Teil, war schon gedacht, dass ich da wirklich längerfristig drin bleibe, also mit einem Teil hätte ich es auch ausgehalten, wenn wir nochmal auf die $3 runtergegangen wären oder vielleicht sogar tiefer. Also das war schon ein langfristiger Trade, aber es war auch ein Teil Swing Trade dabei, den ich aber dann lange nicht verkauft habe und du bist ja noch genialer eingestiegen, du bist nämlich da, glaube ich, irgendwann nochmal eingestiegen. Ja.
Das war die zweite Tranche. Die erste haben wir gemeinsam, also ich habe eine erste noch früher vor dir gekauft, die zweite dann mit dir und die dritte genau auf dem Tief von dieser Bullflag, also genau auf der roten Kerze am unteren Ende von dieser Bullflag. Da habe ich die letzte dritte Tranche gesetzt. Ja. Hallo? Ja, bist du noch?
Ja, jetzt bin ich wieder da. Entschuldige.
Ja.
Ich hatte nur Aussetzung. Genau, der roten Kerze hast du gesagt. Warte, ich zeig's nochmal.
Genau, auf der roten Kerze von der Bullenflagge auf der letzten unteren habe ich die letzte Tranche dann gesetzt.
Ja. Da. Ja. War auch ein Unterstützungsniveau, also war insofern auch schlau. Also definitiv Chapeau.
Ja, Dankeschön.
Solche Trades bräuchten wir halt täglich. Gell? Dann hätten wir dahinter die Karibik. Ein Boot.
Müssen wir ein bisschen besser scannen, dass wir mehr Werte haben, aber wir haben ja jetzt einige Werte im Petto und bauen ja da auch gerade was auf, was gut funktioniert derzeit.
Absolut, ja, wir sehen uns ja auch morgen wieder in Real, da werden wir wieder weiter konzipieren, also das wird schon was Geiles, denke ich, ja, absolut.
Absolut.
Gut. Also, dann habe ich auch die Aktie erwähnt, die ich verkauft habe. Das waren meine Themen, Dominik, hast du noch irgendwas Spannendes?
Nein, also ich meine, natürlich kann man weiterreden über Edelmetalle, könnte ich den ganzen Tag reden, wie es da weitergeht, aber da kommt von mir heute noch ein separates Video raus für meine Substack-Abonnenten, wo ich wirklich im Detail auf den Markt eingehe, weil natürlich viele auf heißen Kohlen sitzen gerade. Ist der Edelmetall-Bullenmarkt vorbei etc.? Wo gibt es Einstiegschancen oder was mache ich? Und das werde ich heute noch detaillierter in einem anderen Format besprechen. Und wer da Bock hat, kann gerne auf meinem Substack vorbeischauen.
Absolut. Und wer Bock hat, das ein wenig später live zu sehen, aber nicht allzu spät, der kann auch gerne auf eine Stunde Freiheit wechseln. Hoppala, das bist falsch, das bist du, das bin ich. Auf eine Stunde Freiheit wechseln, denn da haben wir auch wieder coole Workshops. Meine Wenigkeit darf am 31. Januar, also morgen Vormittag um 10 Uhr, über Fundamentalanalyse plaudern. Wir werden da auch ein Community-Depot etablieren, was wir gemeinsam bespielen werden. Wir werden am Dienstag von der lieben Svenja und vom, schieß mich tot,
Daniel.
Daniel, eine Cash Secured Put, einfach erklärt und live angewendet, für Optionsanfänger eine Schulung haben. Wir werden deinen Precious Metal Summit, den nächsten Teil, du machst das ja jeden ersten Donnerstag im Monat am 5. Februar haben. Genau. Und Teil 2 von Fundamentalanalyse kommt dann noch am 7. Februar. Wie gesagt, das alles momentan noch für einen Euro. Wenn ihr Lust und Laune habt, gerne mitmachen. eine-stunde-freiheit.com. Super. Und natürlich auch bei dir am Substack, wer ein bisschen schneller sein will, der muss es dort nachlesen und nachsehen.
Genau.
Gut, Dominik, damit haben wir die hausmeisterlichen Dinge, glaube ich, auch alle erledigt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert beziehungsweise auch kommentiert gerne. Zum Beispiel geht das bei Spotify. Ja, das Videokanal abonnieren, genau, Videokanal von einer Stunde Freiheit. Wir haben übrigens auch einen Instagram-Kanal.
Ja, Stunde ganz Freiheit. Neu.
Ganz neu, mit super Themen, wo wir auch vielleicht mal live gehen werden demnächst. Also, da kommt einiges auf euch zu. Ich freue mich drauf und Dominik, an dich, vielen Dank für die geile Podcast-Folge wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Also wir sehen uns morgen, aber in diesem Format nächste Woche wieder.
Danke dir, Thomas.
Ciao, ciao.